Schlagt gerne das Wort Gottes mit mir auf zum Psalm 118. Psalm 118 und wir lesen miteinander die Verse 22 bis 24. Psalm 118, die Verse 22 bis 24. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, unser auferstandener König, wir geben dir die Ehre, der du sitzt auf hohen und erhabenen Thron, der du tot warst, doch siehe, du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, wir wollen dir Ruhm, Lobpreis und Dank darbringen. Und wir wollen dich ehren, indem wir nachdenken über dein Wort. Und so sprich zu uns, erfreue uns, erhebe uns im Herzen, dass wir dir jauchzen und dir frohlocken, weil du groß und weil du herrlich bist. Herr, sei du gepriesen, jetzt auch in dieser Stunde. Wir beten alles in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Als unser Herr Jesus Christus das Passamahl und dann auch das Abendmahl, das Herrenmahl, mit seinen Jüngern gefeiert hatte, sangen sie zum Abschluss. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 26, Vers 30, da heißt es: Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Mit diesem Lobgesang hier ist das Passahallel gemeint. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Das sind die Psalmen, die die Juden gesungen haben zum Passafest. Und tatsächlich ist es also der Psalm 118, den Christus sang, bevor er ging, um zu leiden und zu sterben. Und dieser Psalm 118 ist voll von Prophezeiungen hin auf Jesus Christus. Eine der bekanntesten ist Vers 26. Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, haben sie gesprochen, als Christus einzog in Jerusalem. Und diese Worte stammen hier aus dem Psalm 118. Christus wendet diese Worte auch auf sich selbst an, aber worauf ich konkret eingehen möchte, ist Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Nun, die Apostel verstanden, dass diese Worte in Bezug auf Christus gesprochen sind. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Also ist Christus wertvoll, er ist euch die Kostbarkeit. Den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Also Petrus verstand, dass diese Worte aus dem Psalm 118 von Christus sprechen. Und als er einmal am Tempel war und dort durch Christus einen Lahmen heilte, da musste Petrus sich verantworten vor dem Hohen Rat der Juden. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Abvers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also, Petrus verkündigt es hier, dem Hohen Rat, dem ganzen Volk. Christus ist dieser Stein. Auf ihn ruht der wahre Tempel, der ewige Tempel, das geistliche, ewige Haus Gottes. Gott baut ein geistliches Haus, einen ewigen Tempel, wo er mit den Seinen wohnt in alle Ewigkeit. Er selbst ist dieser Tempel. Wir lesen doch in Offenbarung Kapitel 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also allein Christus bildet die Grundlage, bildet den Eckstein, bildet das Fundament für das ewige Haus Gottes. Auf ihn allein ruht das Heil Gottes, denn es ist uns kein anderer Name gegeben als alleine der Name des Herrn Jesus Christus. Er ist der eingeborene Sohn Gottes vom Vater, der Kostbare, der Auserwählte. Auf ihn und ihn allein ruht das Heil, die Erlösung, die Rettung. Christus ist dieser Stein. Doch die Bauleute, die Führer des Volkes, die arbeiten sollten daran, Gottes Haus zu bauen, sein Reich zu bauen. Sie, die Führer, haben diesen Stein verworfen. Sie haben Christus gesehen, sie haben ihn begutachtet und sie haben ihn als unnütz bewertet. Christus wurde von ihnen weggeschmissen. Wie unbrauchbarer Abfall, wie Unrat, wertlos, nutzlos, unbrauchbar. Sie haben ihn verworfen. Die Führer des Volkes, sie riefen, hinweg mit ihm, kreuzigt ihn, er soll verschwinden aus unseren Augen, auf den Schutthaufen mit ihm. Christus selbst, als er zu den Führern sprach, griff auch diese Worte auf aus Psalm 118. Er sprach diese Worte in Matthäus Kapitel 21 ab Vers 42. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also die Bauleute, die Christus verworfen haben, wer sind sie? Es sind die Führer des Volkes. Dieser Fels, er wird sie zermalmen. Aber der Psalm 118, er spricht prophetisch davon, wie der Herr voller Verachtung verworfen wird. Doch was hat Gott gemacht mit diesem Stein, der so verachtet und verworfen war? Er hat ihn zum Eckstein gemacht. Das heißt, zum Trägerstein für das ganze Haus. Christus ist der Ehrenstein. Er ist der Stein, der alles trägt, was Gott baut. Es gibt kein Haus Gottes, es gibt kein Heil Gottes, abseits von Christus. Er ist der Trägerstein, er ist der Eckstein, er allein ist es, auf den das Heil Gottes, die ewige Erlösung, das Reich Gottes ruht. Es heißt in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Auf Christus ruht das Volk Gottes, auf Christus ruht die ewige Erlösung. Gott machte Christus zum Eckstein, zum Trägerstein für sein ganzes Haus, für sein ganzes Volk. Und nun sag, an welchem Tag geschah dies? Welcher Tag war es, der Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus aus dem Staub, aus dem Schutthaufen emporhob, um ihn ein für allemal zu erretten aus aller Verachtung und Verwerfung? Nochmal Vers 22. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. So, wenn der Psalmist schreibt, dies ist der Tag, ein Tag, den der Herr gemacht hat. Es ist alles wundersam in unseren Augen. Ein Tag, wo Gott etwas tut. Ein Tag, an den der Herr eingegriffen hat. Ein Tag, dessen Willen wir frohlocken sollen, indem wir uns freuen sollen. Wann wurde Christus, der verworfene Stein, aus der Verwerfung und der Verachtung befreit und offiziell als der Eckstein des ewigen Hauses Gottes eingesetzt? Antwort: Es geschah am ersten Tag der Woche, nachdem Christus 3 Tage lang in Verwerfung und Verachtung dalag, öffnete sich das Grab und der Eckstein, der kostbare, der ewige, er kam hervor in Kraft. Es ist der Tag der Auferstehung, der Tag, den der Herr gemacht hat. Der Tag der Auferstehung ist der Tag, da es für alle offenbar wurde. Christus ist der Herr, der Ewige, der alles trägt. Er war tot, doch sie erlebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat die Schlüssel des Hades, des Himmels, der Ewigkeit, des Reiches Gottes. Er ist es, der ewiges Leben gibt, wem er will. Christus ist der Herr, der alles trägt. Und es wurde offenbart am Ostersonntag. Dieser Tag der Auferstehung ist der Tag, an dem Christus offiziell zum Eckstein gemacht wurde nach seiner Verwerfung. Paulus schreibt es in Römer Kapitel 1, Abvers 3. Jesus ist der Sohn Gottes aus der Nachkommenschaft Davids, dem Fleisch nach. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Auferstehung aus den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Der Tag der Auferstehung aus den Toten ist der Tag, an dem offiziell der Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde, als Herr über alles. Manche denken, das ist doch geschehen, als Jesus auffuhr und sich zu Rechten Gottes saß. Christus spricht schon vorher: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Vor seiner Kreuzigung trat Jesus als Knecht auf, als in Schwachheit und Sterblichkeit, um zu leiden und zu sterben, verworfen und verachtet. An dem Tag der Auferstehung trat er in seine herrliche Stellung als Herr in Kraft ein, ohne jemals wieder verachtet und verworfen zu werden. Er nimmt seine Herrlichkeit wieder ein, als der offizielle Eckstein und Träger. Christus ist er auferstanden, um Herr in alle Ewigkeit zu sein, um nie wieder in den Stand der Niedrigkeit zu geraten. Der auferstandene König, dem alle Macht gegeben ist, der dann auffährt zum Himmel, um seinen Thron einzunehmen als Sieger. In Apostelgeschichte 17 predigt Paulus, Vers 31, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Was ist der Beweis dafür, dass Christus der Herr über alles Fleisch ist, dass er der Richter der Lebenden und der Toten ist, der König aller Könige und der Herr aller Herren, der alle Nationen richten wird? Es ist der Tag seiner Auferstehung. Der Beweis, dass er der Herr ist über alles Fleisch. Mit der Auferweckung beweist der Vater für alle, dass dieser der Eckstein ist, der alles trägt. Und wer nicht an diesen Eckstein glaubt, wird von ihm zermalmt werden. Er ist der Richter und er ist der einzige Retter. Dieser Tag ist kein gewöhnlicher Tag. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und vom Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Ja, jeder Tag hat der Herr gemacht. Aber dieser ist wie kein anderer, der jemals zuvor da war. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Verstehst du, dass dieser Tag nicht Menschenwerk ist, dass er nicht gewöhnlich ist? Wir müssen die Bedeutung dieses Tages begreifen. In allen 4 Evangelien wird uns überliefert, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Und nachdem Jesus auferstanden ist, erschien er seinen Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt innerhalb von 40 Tagen. Doch du musst verstehen, er erschien nicht jeden Tag. Der erste Tag, der Sonntag, als er auferstand. Und dann Wann erschien er nächstes Mal? In Johannes 20 heißt es, Vers 19, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Christus trat in die Mitte der Jünger wieder am ersten Tag der Woche am Sonntag, am Auferstehungstag. Nur Thomas war nicht dabei. Er hat's verpasst. Was für eine Tragödie, Thomas hat das verpasst. Und nun möchte man meinen, gut, dann kann Jesus ihm gleich am nächsten Tag doch erscheinen. Sicher kann er das tun. Doch achte darauf, Thomas musste eine ganze Woche lang warten, bis es wieder Sonntag war. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder darin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Die Bibel zählt den Ausgangstag immer mit. Also nach 8 Tagen heißt genau am selben Tag der Woche. Jesus erschien wieder am ersten Tag der Woche, am Sonntag, und trat in ihre Mitte. Warum tut das der Herr? Er wählt sich den Tag seiner Auferstehung aus, um in die Mitte seiner Jünger zu treten. Er erscheint am Auferstehungstag. Nachdem Jesus nun aufgefahren ist zum Himmel, hören wir, dass die Gemeinde sich versammelt am Anfang der Apostelgeschichte. Und dann gießt Jesus den Heiligen Geist über seine Gemeinde aus. Am welchen Tag? Am Sonntag. Pfingsttag. Dann, wenn die Gemeinde versammelt ist, er gießt seinen Heiligen Geist aus am Tag seiner Auferstehung. Und so lesen wir dann auch in Apostelgeschichte 20. Paulus ist in Troas in Kleinasien und wartet dort mehrere Tage und dient. Aber er wartet auf einen bestimmten Tag, den er miterleben will. Paulus wartete bis zum Sonntag, den ersten Tag der Woche, und erst am nächsten Tag reist er ab. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Also wann versammelte sich die Gemeinde in Troas? Am Sonntag, den ersten Tag der Woche. Wozu hat die Gemeinde sich versammelt? Um das Mahl des Herrn zu feiern, eine Predigt und Lehre zu hören. Aber vielleicht war das ja nur so in Kleinasien so die Sitte, dass man sich am Auferstehungstag traf, am ersten Tag der Woche. Was ist mit Griechenland? Schauen wir in Korinth. 1. Korinther, Kapitel 16. Paulus schreibt der Gemeinde zu Korinth, ab Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wann kommt die Gemeinde zusammen? Es geht hier in dem Kontext auch darum, dass die Korinther sich versammeln zum Gottesdienst, zum Wort hören, zum Herrenmahl feiern und so weiter. Wann soll die Kollekte eingesammelt werden für die armen Geschwister in Jerusalem? Was sagt Paulus? Unter der Inspiration des Heiligen Geistes, was ordnet er an? Am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Sie sollen es ist eine Anordnung, es ist nicht einfach gut dünken und irgendwie eigene Ideen. Am ersten Tag der Woche, so hat er es angeordnet für die Gemeinden in Galatien, also in der heutigen Türkei. Und so hat er es angeordnet auch in Korinth. Wir haben also Kleinasien, wir haben Galatien, wir haben Griechenland, sie alle versammelten sich an einem bestimmten Tag, am Tag der Auferstehung. Und nun kommen wir zu einer sehr interessanten Stelle, wo uns sogar ein Name für diesen Tag begegnet, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Der Apostel Johannes sagt, ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune. Was lesen wir hier? An des Herrentag? Seht ihr, der Apostel Johannes setzt das hier selbstverständlich voraus, dass all die Gemeinden in der römischen Provinz Asien, dass diese 7 Gemeinden, an die er dort schreibt, ganz genau wissen, was er meint. Er muss es nicht mal mehr erklären, was das bedeutet. Ich war an des Herrentag im Geist, wörtlich an dem Herrn gehörenden Tag. Also der Apostel Johannes geht selbstverständlich davon aus, dass jeder Knecht Gottes, der das hier liest, ganz genau weiß, was er damit meint. Johannes empfing die Offenbarung an dem Tag, welcher dem Herrn gehört. So wie das Mahl des Herrn, so wie der Tisch des Herrn, so wie die Gemeinde des Herrn. Kein gewöhnlicher Tisch, kein gewöhnliches Mahl, keine gewöhnliche Gemeinschaft, sondern des Herrn. Ein Tag des Herrn. Aber welchen Tag meint der Apostel Johannes hier? Meint er vielleicht den Tag des Herrn, von dem die Propheten sprechen, also der große Gerichtstag bei der Wiederkunft Jesu Christi? Möchte Johannes sagen, ich war im Geiste schon in diesem Tag, also weil er doch im Geiste schon das Gericht sieht. Diese Auslegung macht ja zunächst einmal Sinn, weil die Offenbarung tatsächlich das Gericht Gottes beschreibt. Aber diese Formulierung hier im Griechischen, dem Herrn gehörenden Tag, ist eine bestimmte Formulierung. Diese Formulierung ist anders als die Formulierung, die sonst gebraucht wird für den Tag des Herrn, des Gerichtstag. Diese Formulierung kommt an keiner anderen Stelle im Neuen Testament oder auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta jemals vor für den Gerichtstag. Noch hat jemals ein griechisch sprechender Kirchenvater oder in den ersten Jahrhunderten jemals diesen Terminus, diese Formulierung für den Gerichtstag benutzt. Was war das für ein Tag? Nun, es steht außer Frage, dass es der Sonntag, der Auferstehungstag Jesu Christi ist. John MacArthur kommentiert folgendermaßen: Tag des Herrn. Dieser Ausdruck kommt in vielen Schriften aus der Anfangszeit des Christentums vor und bezeichnet den Sonntag, den Tag der Auferstehung des Herrn. Manche Gelehrte meinen, dieser Begriff bezeichne den endzeitlichen Tag des Herrn. Aber der Kontext unterstützt diese Auslegung nicht. Außerdem ist die grammatische Form des Wortes Herrn adjektivisch und unterscheidet sich somit von dem eschatologischen Tag des Herrn, bei dem Herrn in Genitiv steht. Ihr Lieben, damit beginnt die Offenbarung in der Offenbarung Kapitel 1. Und von dem Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, Vers 18, ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tag des Herrn, an dem Johannes im Geist war, im Gebet war, in der Andacht war, fernab in der Verbannung von allen Gemeinden, war ein Tag der Anbetung. Es war der Tag der Auferstehung des Herrn. Der Tag des Herrn ist der neutestamentliche wöchentliche Gedenktag. Es ist eine Gedenkfeier. Es ist der Tag des Gedenkens der Auferstehung Jesu Christi. Das heißt konkret, und darum halte ich heute Morgen so eine kleine Lehrstunde für uns. Das heißt konkret, wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung des Herrn. Jeder Sonntag ist der Feiertag der Auferstehung unseres Herrn. Dies ist der Grund, warum wir sehen, dass die neutestamentlichen Gemeinden sich am Sonntag versammelten. Und dies ist der Grund, warum Johannes es den Herrentag nennt. Und so, ihr Lieben, zeigt es uns auch die gesamte Kirchengeschichte und ich möchte euch Belege dafür heute Morgen nennen. Die Didache oder auch die Lehre der 12 Apostel genannt, ist wohl das früheste Dokument, das wir haben nach den Aposteln. Es ist eine Kirchenordnung für die Christenheit, tatsächlich aus der Apostelzeit oder direkt danach. Und da heißt es, Kapitel 14, am Tag des Herrn versammelt euch. Am Tag des Herrn versammelt euch. Brechet das Brot, saget Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habet, damit eure Opfer rein seien. An welchem Tag sollen die Christen sich versammeln? Versammelt euch am Tag des Herrn. Und jeder Christ weiß, was der Tag des Herrn ist. Für alle Christen war klar, was damit gemeint ist. Ein weiteres Beispiel. Ignatius von Antiochien, der zur Zeit der Apostel lebte, ein Mann, von dem man sagt, dass er von Petrus selbst als Pastor eingesetzt wurde, als Bischof. Er starb als Märtyrer in Rom. Er wurde den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und er schreibt in seinem Brief an die Gemeinde zu Magnesia, er warnt die Menschen dort, die Christen, vor Juden, die kommen und sagen, ihr müsst den jüdischen Sabbat halten. Da sagt er, wenn nun die nach dem alten Brauche lebten, umgekehrt nun zur neuen Hoffnung gelangt sind, indem sie nicht mehr den Sabbat halten, sondern ihr Leben nach dem Sonntag richten, an dem auch unser Leben aufgesprost ist durch ihn und seinen Tod, was einige leugnen, ein Geheimnis, durch das wir den Glauben erhielten und wegen dessen wir ausharren, damit wir uns ausweisen als Schüler Jesu Christi, unseres einzigen Lehrers. Wir werden wir leben können ohne ihn. Also er spricht jetzt davon, dass die Christen ihr Leben ausrichten nach dem Sonntag, an dem unser Leben aufgesprossen ist, das ewige Leben, die neue Schöpfung in Jesus Christus, sein Auferstehungstag. Justin, der Märtyrer, der auch für Christus gestorben ist, die Generation direkt nach den Aposteln, in seiner ersten Apologie, Kapitel 67, sagt er, an dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in den Städten oder auf dem Lande wohnen. Und dann beschreibt er, was an dem Sonntag geschieht, mit Lesungen und Herrenmahl und Almosen geben. Und dann kommt er aber auf den Punkt zurück, warum wir Christen uns eigentlich am Sonntag treffen. Und er sagt, am Sonntage aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf, also der Schöpfungstag, der erste. Und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Denn am Tage, von dem Saturntage, kreuzigte man ihn. Und am Tage nach dem Saturntage, das heißt am Sonntag, erschien er seinen Aposteln und Jüngern und lehrte sie das, was wir zur Erwägung auch euch vorgelegt haben. Oder der Brief des Barnabas, Kapitel 15, auch eines der frühesten Zeugnisse, das wir haben. Da heißt es, seht, wie er sagt, nicht die jetzigen Sabbate sind mir angenehm, sondern den ich eingesetzt habe, an dem ich, nachdem ich alles beendigt habe, den Anfang des achten Tages, das heißt den Beginn einer anderen Welt, angesetzt werde. Und deshalb begehen wir auch den achten Tag, also den Sonntag, den ersten Tag der neuen Woche, in Freude, an dem auch Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem er sich geoffenbart hatte, in den Himmel aufgestiegen ist. Und wir können noch weitere Beispiele nennen, sogar Römer, die gottlos sind, die miteinander darüber schreiben, wie die Christen doch, wie sie zu verfolgen sind, berichten davon, dass die Christen sich an einem bestimmten Tag trafen. Der bekannte Kirchenhistoriker und Professor Philip Schaff schrieb einmal, Zitat, die Feier des Herrentags als Erinnerung an die Auferstehung Christi stammt zweifellos aus der apostolischen Zeit. Nichts Geringeres als die maßgebende Vorgabe von Aposteln kann dafür gesorgt haben, dass die Gemeinden des zweiten Jahrhunderts universal den Herrentag religiös eingehalten haben. Es gibt keine Gegenstimme. Dieser Brauch wird bestätigt durch die frühesten Zeugnisse der nachapostolischen Schreiber wie Barnabas, Ignatius, Justin der Märtyrer und so weiter. Es wird außerdem durch Plinius den Jüngeren bestätigt und die Didache nennt den ersten Tag der Woche den Herrentag. Also ihr Lieben, die Quellengabe, die Quellenlage ist eindeutig. Es ist vollkommen unumstritten. Alle Gemeinden, universal, haben sich versammelt an dem Sonntag, den sie den Tag des Herrn nannten. Und wisst ihr was? Dieses Vermächtnis ist verschollen. Wer spricht noch von dem Sonntag als dem Tag des Herrn hier in Deutschland? Wer ist sich dessen noch gewahr, dass wir jeden Sonntag Auferstehungstag feiern? Dass das der Grund ist, warum wir uns am Sonntag versammeln? Heute Morgen, als ich aufstand und auf dem Weg zum Gottesdienst dann aus dem Haus ging und meinen Briefkasten kurz schaute, sah ich eine Broschüre, die mir jemand reingelegt hat, wahrscheinlich von den 7-Tag-Adventisten, die belegen will, dass wir uns nicht am Sonntag zu versammeln haben, sondern dass das Verachtung ist und dass das Götzendienst ist, dass das heidnisch ist und katholisch sei. Es ist nichts anderes als biblisch. Es ist das, was der Herr Jesus uns selbst gelehrt hat durch seine Apostel und durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Nochmal Apostelgeschichte 4, Vers 10. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Jesus Christus, der Auferstandene, ist der Eckstein. Er, der verworfen und verachtet wurde, ist auferstanden aus dem Staube, aus dem Tode, als Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der Sonntag ist der Tag des Herrn, der Herrentag. So hat man in Deutschland den Sonntag gerne genannt. Gerne. Allen war es klar. Dies ist der Tag des Herrn. Und auch heute noch in den romanischen Sprachen, ob das Italienisch ist oder Spanisch oder Französisch oder Portugiesisch und sogar Rumänisch. Was ist der Name für Sonntag in diesen Sprachen? Tag des Herrn. Des Herrentag. Und auch noch im Griechischen heute. Kyriaki. Sonntag. Des Herrentag. Und wenn wir es vielleicht nicht Herrentag nennen, lass es uns tun wie im Russischen. Denn im Russischen, was ist der Name für Sonntag? Auferstehungstag. Jeden Sonntag feiern wir Auferstehungstag. Wir warten nicht, dass einmal im Jahr dieser Tag kommt, wo wir mal an die Auferstehung Jesu Christi denken. Jeden Sonntag. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Hört einmal, wie Charles Haddon Spurgeon diese Stelle aus dem Psalm 118 kommentiert. Er sagt, ich zitiere, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Eine neue Zeit ist angebrochen. Der Tag der Thronbesteigung Davids war der Anfang besserer Zeiten für Israel. Und in noch viel höherem Sinne ist der Auferstehungstag unseres Herrn ein neuer Tag, den Gott selbst gemacht hat. Denn er ist das Morgenrot des herrlichen neuen Bundes. Gewiss hat das ganze Volk Israel den Triumphtag seines Führers in Freuden mit Musik und Gesang gefeiert. Und so schickt es sich erst recht für uns, diesen Siegestag unseres Herrn Jesu Christi in Ehren zu halten. Darum beobachten wir fortan den Tag des Herrn als unseren rechten Sabbat, den Gott gemacht und bestimmt hat zur fortgehenden Erinnerung dessen, was unser Heiland vollbracht und uns errungen hat. So oft sich das sanfte Sabbatlicht des ersten Wochentages über die Erde ergießt, wollen wir singen. Dies ist der Tag, da Jesus Christus vom Tode für mich erstanden ist und schenkt mir die Gerechtigkeit und Trost und Leben und Heil und Seligkeit. Halleluja. Das gedenken wir am Sonntag. Nun, wir gedenken es jeden Tag, aber am Sonntag versammeln wir uns. Und dies ist nichts anderes. Dieser Auferstehungstag, der Tag des Herrn, ist nichts anderes als das Vermächtnis des Königs der Könige. An jedem Sonntag versammeln wir uns, um gemeinsam diesen König zu feiern und seine Herrschaft und seinen Sieg, seinen Triumph über Hölle, Tod und Teufel. Er ist der Auferstandene und er regiert. Wisst ihr, dass jede Versammlung am Herrentag ein Glaubensbekenntnis ist? Überall in der römischen Welt wurde gerufen, der Kaiser ist Kyrios. Wir aber nennen diesen Tag den Tag des Herrn und versammeln uns, um auszurufen, Jesus ist Kyrios. Jesus ist Herr, der König der Fürsten dieser Erde. Er ist der Herr aller Herren. Der Tag des Herrn. Lasst uns ihn so nennen. Lasst uns ihn uns feiern und ihn preisen. Ja, was ist denn die Anwendung jetzt von dem, was wir gehört haben? Nochmal zurück zu unserem Predigttext. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Was ist die Anwendung? Dass wir uns freuen und frohlocken in ihm. Der Herrentag. Oh, wir sind Knechte des Herrn. Ich komme an diesem Tag in die heilige Versammlung all derer, die Christus als ihren Herrn dienen. Wir kommen in der Versammlung des Herrn zusammen, um den auferstandenen König der Könige zu begegnen, der wandelt inmitten seiner Gemeinde. Die ganze Welt hat ihn verworfen. Aber wir kommen, um uns ihn zu unterwerfen. Um neu zu bekennen, dass er der Herr ist. Um uns seiner zu rühmen. Denn er, der Eckstein, er ist kostbar für uns. Jeden Sonntag neu jubeln wir und preisen ihn und sagen, unser König lebt. Und wir beginnen jede Woche mit diesem Tag. Die Woche beginnt mit dem Sonntag. Das war mal anders im deutschen Kalender. Dass es mit dem Sonntag beginnt. Damit beginnen wir alles. Zu sagen, Christus ist der Herr. Und dass wir ruhen in ihm, denn er ist unser wahrer Sabbat. In ihm kommen wir als Mühselige und Beladen und finden Ruhe bei ihm und feiern ihn und geben ihm die Ehre und suchen sein heiliges Angesicht gemeinsam an diesem Tag. Sag, frohlockst du über den Auferstehungstag Jesu Christi? Frohlockst du über deinen König, der auferstanden ist aus dem Staub, um der Eckstein zu sein, auf dem wir als Gemeinde und alle Gläubigen auf der Welt ruhen, indem wir das Heil haben, die ewige Erlösung? Oh, der Tag des Herrn, ein Vermächtnis, das verschollen ist und das vergessen ist in unserem Land. Möge der Herr uns erwecken. Möge er schenken, dass neue Freude und Frohlocken in die Gemeinden kommen in diesem Land. Dass wir Sonntag für Sonntag uns versammeln, um ihn fröhlich zu feiern. Diesen Tag des Herrn. Lasst uns ihm uns heute neu unterwerfen. Lasst uns uns freuen und fröhlich sein in ihm. Denn unser König lebt, gepriesen sei unser auferstandener Retter und Herr. Amen.
Amen.